Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Diese Rede hat alles ins Rollen gebracht.
Those who refuse to contemplate consulting the British people would, in my view, make our exit more likely.
Der damalige britische Premierminister David Cameron hat das gesagt und er sagt, die Briten nicht zu fragen, diese eine entscheidende Frage, macht einen Ausstieg noch wahrscheinlicher.
That is why I am in favor of having a referendum.
Deshalb soll es ein Referendum geben, das kündigt Cameron an. Die Rede ist die bekannte Bloomberg-Rede vom 23. Januar 2013. Kate, mein Eindruck ist, wenn ich die heute die Rede nochmal höre, die Logik war damals schon relativ verwirrend und zeigt eigentlich schon im Januar 2013, wie verzweifelt Cameron war. Oder ist das eine falsche Einschätzung?
Ja, ich denke da, um ein bisschen die Geschichte heranzugehen, das ist ein Trauma für die konservativen Partei, für die sogenannten Tories, wofür er Führer war. Und die kämpfen sich seit Ewigkeiten über diese Themen Europa, gehören wir dazu oder nicht. Und er wollte das letztendlich einfach weghaben, indem er dieses Referendum hat gedacht, die Leute können dann jetzt letztendlich entscheiden, hat aber, glaube ich, und das hat er fast zugegeben, nicht erwartet, dass es zu diesem Ergebnis kommt. Und er war selber auch dagegen, dass es zu einem Brexit kommt. Also man könnte sagen, er ist naiv an die Sache rangegangen.
Kate Connolly, du bist Deutschland-Korrespondentin vom Guardian. Du hast dich selbst eingebürgert, hast heute zwei Staatsbürgerschaften, die deutsche und die britische. Warum du das gemacht hast, was das vielleicht auch über die Beziehung zwischen Deutschland und UK aussagt und was du darüber denkst und wie das Ganze weitergehen soll, darüber reden wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und als David Cameron damals sagte, er glaube daran, diese Situation anzugehen, sei sinnvoller, als nur daran zu glauben, dass es eine schwierige Situation sei, die dann einfach weggehen würde, meinte er, glaube ich, nicht dieses Mess, in dem wir jetzt gerade sind.
I believe in confronting this issue, shaping it, leading the debate, not simply hoping that a difficult situation will go away.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Kate Connolly ist zu Gast. Du bist Deutschland-Korrespondentin des Guardians. Hast zwei Staatsbürgerschaften heute, nämlich die britische und die deutsche. Kate, wer dich nicht kennt, wird dich jetzt kennenlernen, denn wir haben uns drei total verrückte und rein kreative Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir bitte eine aussuchen kannst. Vielleicht ist ja was dabei, was dir Spaß macht. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Kate Connolly. Erste Möglichkeit, Kraniche angucken, also Birding-Aktivität an der Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern. Schon mal gemacht?
Nein, aber ich war schon an der Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, habe immer gedacht, das wäre gut. Ich war immer aber zum falschen Jahreszeit da.
Also weder Frühjahr noch Herbst irgendwie. Macht ihr das als Briten, die jetzt hier lange wohnen, also Birding nach Deutschland zu holen? Ich glaube, in UK ist es ja relativ groß.
Birdwatching, ja. Genau. Also ja, das ist sehr beliebt. Also ich kann mir vorstellen, das ist etwas, je älter man wird, desto interessanter. Das was klingt so ein bisschen abwertend. Aber das meine ich nicht. Nur ich denke, man merkt jetzt heutzutage, da sind immer weniger Vögel, vor allem in unsere Gärten. Und wir müssen was dafür. Vielleicht ist das jetzt der Moment, wo man die richtig schätzen lernt, indem man zu Birdwatcher wird. Ne?
Da höre ich aber auch aus, dass du das in Großbritannien auch nicht unbedingt machen würdest. Also du bist jetzt nicht diejenige, die, keine Ahnung, den Rare Bird Alert als App auf dem Handy hat und wenn da irgendwas kommt, dann bist du auf dem Weg an die äußeren Hebriden oder sowas.
Nein, das nicht, aber das gibt immer noch einen Appell an die Bevölkerung, wenn du bestimmte Vogelarten siehst, kannst du uns bitte melden über das App oder Internet bei die Royal Society for the Protection of Birds, weil die wollen wirklich gucken, welche Vogelarten jetzt rar geworden sind und was man dagegen machen kann. Also das heißt, es ist in die Bewusstsein der Leute irgendwas, was jetzt nicht so für die exzentrische Leute ist, sondern irgendwas, wo wir alle dann jetzt eine Rolle haben können. Es könnte sein, dass es dann doch eher eine beliebtere Sportart wird als nur so eine Randsportart. Und Trainspotting gehört auch so ein bisschen noch zu diesen eher exzentrischen Hobbys, die man haben kann.
Das heißt, der PB bestimmt jetzt sauer, wenn du die mit den Trainspottern in einen Haufen
Ja, hörst. Genau. Vielleicht musstest du das rausschneiden. Ja, genau.
Zweite Möglichkeit, ein Interview mit Dominic Cummings. Das ist der Campaign Director von Vote Leave, glaube ich, gewesen. Ne?
Ja, aber sehr interessant, dass du seinen Namen kennst. Wer von euren Zuhörern kennt diesen Namen, diesen
das,
Mann.
Das ja? ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und weißt du, ja. weißt du, warum ich den kenne?
Hast du diesen ja. Film
Natürlich.
Gesehen?
Ich ja. kenne ihn nur wegen Benedict ja. Cumberbatch.
Ja, genau. Aber super, diese Drama. Wer hätte gedacht, man kann ein Drama über den Brexit drehen, 90 Minuten lang bei Channel 4 war das. Und das alles in einem richtig spannenden Drama verkörpern, was man eigentlich alles weiß schon. Und da hat man einen Schauspieler, der spielt Boris Johnson, Nigel Farage, also super gut dargestellt. Und man sitzt da auf dem Rande des Stuhls und denkt, was passiert jetzt? Obwohl man weiß, was passiert. Und diese Dominic Cummings ist so eine richtig interessante Figur, weil er hat diese ganze Leave-Kampagne letztendlich gesteuert, ist aber jetzt eine totale Hintergrundfigur und er ist kein Haushaltsname, das gar nicht. Und super interessante Figur, aber ja, also nicht jemand, dem ich bequem machen würde. Also es wird mich nicht so bequem sein, in seine Anwesenheit zu sein, weil ich kann ihn für alle diese Sachen, die wir jetzt haben, auch ein bisschen verantwortlich machen.
Aber wie ist das, wenn ihr vom Guardian jetzt, sagen wir mal, sagen würdet, ihr würdet da eine Interviewanfrage stellen, wird er zu euch kommen oder sagt er eigentlich, ich ziehe mich da doch zurück, weil ich will mich dem auch nicht unbedingt aussetzen?
Also ob er uns zusagen würde auf ein Interview, ich glaube nicht. Der ist sehr, sehr speziell, der ist auch kein Guardian-Freund und ein bisschen so, ich kann es vergleichen, vielleicht ein bisschen mit Assange, Julian Assange, der WikiLeaks Betreibe. So ein bisschen exzentrisch, so ein bisschen so Computer-Nerd, aber jemand, der richtig irgendwas, richtig Wellen geschlagen hat in die ganze Welt durch seine Klugheit, könnte man sagen.
Auch von Benedict Cumberbatch auch schon gespielt worden. Offenbar scheint es da irgendwie.
Ah, ja, das stimmt.
Auch eine Verfilmung hat, ist auch Benedict Cumberbatch.
Ja, also Sherlock Holmes kennst du dann wahrscheinlich auch.
Ja. Ja klar, na klar. Genau, ja. Ja. Aber das heißt, reizen würde dich so ein Interview schon, aber natürlich, es wäre etwas Konfrontatives von deiner Seite aus.
Genau, also ein bisschen, wie sagt man so, auf Englisch würde man sagen Butt-Clenching. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, kann ich.
aber natürlich, also als Journalistin würde man die Chance nicht vergehen wollen, wenn das möglich wäre. Nur ich habe wenige Auftritte oder Interviews mit ihnen gesehen bisher.
Dritte Möglichkeit ist was Deutsches eher. Fußballspiel besuchen. Bayern München gegen Borussia Dortmund wäre am 6. April dieses Jahr in der Rückrunde. Das Duell, glaube ich, in München, wenn ich das gerade. Also die beiden besten deutschen Fußballmannschaften treten gegeneinander an. Würdest du dir sowas angucken wollen?
Gerne, wenn ich meinen Mann mitnehmen könnte. Der ist großer Borussia Dortmund-Fan und ich denke, das passiert dann in diese große Arena. Wie heißt das nochmal?
Entweder Allianz Arena ist in Bayern oder Signal Iduna Arena ist es, glaube ich, in Dortmund. Hieß früher mal Westfalenstadion.
Ja, also diese Allianz Arena finde ich super. Und war mal mit einem Ingenieur befreundet, der da daran gearbeitet hat. Und ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich bin kein großer Fußballfan, muss ich zugeben, aber meine Familie steht hinter Manchester United und ich bin sozusagen damit groß geworden und betrachte das als eine super Mittel, wie man Leute zusammenbringt. Also vor allem die Deutsche und die Briten, also oder die Engländer.
Wenn du dir eins aussuchen müsstest, also Kraniche, Burden an der Seenplatte, ein Interview mit Dominic Cummings oder Fußball bei München gegen Borussia Dortmund, wo wird dein Herz am ehesten für schlagen?
Also mein Mann ist wahrscheinlich sauer, wenn ich das sage, aber ich denke eher ein Interview mit Dominic Cummings. Das würde wahrscheinlich eine Highlight meiner Karriere sein und würde mich richtig berühmt als Journalistin machen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Kate Connolly ist zu Gast, ist Deutschlandkorrespondentin des Guardian. Du hast die deutsche Staatsbürgerschaft mittlerweile angenommen. Kate, weißt du noch, wann du das erste Mal die Idee hattest, dich einzubürgern?
Ich meine, das waren so die Tage und Wochen nach dem Brexit-Referendum-Ergebnis. Das kam dann am 24. Juni raus.
2016, ne?
2016 und dann habe ich in die Tage danach, ich war sehr deprimiert und dann habe ich irgendwie gedacht, was kann ich machen? Ich fühle mich so hilflos. Es gab damals keine Demonstration auf der Straße oder so, nicht diese Pulse of Europe, was es jetzt gibt, gab es da nicht. Und ich habe gedacht, was kann ich dann machen? Und dann habe ich gedacht, das wäre keine schlechte Idee. Damit könnte ich ein bisschen die Kontrolle zurückgewinnen, um so eine Werbeslogan von die Leave-Campaigners zu klauen. Und dann ging ich zur BAMF, also in meinen Bezirk. Und BAMF ist die Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge. Und ein Jahr davor war ich oft da, vor allem in Bayern, weil ich über die Flüchtlingskrise berichtet habe. Und plötzlich stand ich da in der Schlange und war ein komisches Gefühl und habe mich dann erkündigt. Und dann ganz schnell kam heraus, dass viele meiner Bekannten und Freunde machen das Gleiche. Das heißt, in dem Moment, wo ich das erstmal gedacht habe, es ist vielleicht ein bisschen exzentrisch, das zu machen. Musst du so ein großes Schritt machen? Und dann habe ich gemerkt, eigentlich bin ich nicht alleine mit dieser Idee. Und wie es sich jetzt herausstellt, sind Tausende auf diese Idee gekommen. Es sind jetzt tatsächlich Tausende Briten, die in Deutschland leben, die einen deutschen Pass haben.
Hast du damals im Juni 2016 damit gerechnet, ist eine blöde Frage, weil ich glaube, die meisten haben doch damit gerechnet, dass Remain irgendwie gewinnt. Aber erinnerst du dich daran, was du tatsächlich gedacht hast in den ersten Stunden danach? Das war, glaube ich, früh morgens, als die BBC dann letztendlich gesagt hat, ja, wir sind sicher genug, ein Ergebnis zu verkünden. Wir gehen davon aus, dass die Leave-Kampagne gewonnen hat.
Ja, also ich hatte eine ziemlich schlaflose Nacht, in dem ich Radio gehört habe und dann so irgendwie immer wieder rein und raus im Schlaf gekommen bin und war ziemlich irritiert. Und dann um 5.45 Uhr war es ziemlich genau, habe ich dann diese BBC-Ankündigung gehört und war dann plötzlich komplett also wach aus dem Schlaf und war sehr schockiert und hatte das gar nicht erwartet. In die Wochen, Monaten davor und auch nicht in die Tage davor. Und ich hatte Besuch von einer Freundin aus London und wir hatten sogar Sekt kalt gestellt oder Champagne und dachten, wir würden feiern. Aber das wie blöd, wie naiv waren wir. Und im Nachhinein gab es wahrscheinlich sehr viele Signale, dass es dahin kommen würde, was wir auch viele Journalisten und Analytiker haben das nicht wahrnehmen wollen.
Also jetzt kann man sagen, du bist in dem Moment natürlich enttäuscht. Dann kommt vielleicht so eine Idee auf zu sagen, als bin ich so verletzt, jetzt nehme ich die deutsche Staatsbürgerschaft an. Das kann sich ja nach 2 oder 3 Wochen oder 3 Monaten nicht mehr ganz so verletzt anfühlen. Also wann war dir klar, dass du das wirklich machen würdest?
Ja, also ich denke schon, als ich zu der BAMF gegangen bin, ich habe einen Termin gemacht und habe gedacht, ja, wenn es möglich ist, würde ich das machen. Ich will nicht meine Zeit verschwenden, denn ich da hingehe. Und dann, außer die hätten mir gesagt, nee, das geht gar nicht. Aber dann haben die mir eine Liste gegeben von den Bedingungen, die ich erfüllen sollte. So 100 verschiedene Sachen und Papier, Stück Papier, also Steuererklärungen und Geburtsurkunden, die üblichen Sachen, aber Versicherungen und alles Mögliche. Geburtsurkunde, meine Kinder, also Sachen, die beweisen, dass ich hier mal irgendwie das ernst meine, glaube ich wahrscheinlich. Und dann sind wir durch Sachen durchgegangen, wie Loyalitätserklärungen und andere Sachen, die ich durchlesen müsste und unterschreiben müsste. Und also dann war mir klar, sobald ich wusste, das geht, habe ich gedacht, ich mache das, warum nicht? Kostet ungefähr 250 Euro, also Sprachprüfung und so weiter waren extra. Aber letztendlich könnte man sagen, quite a bargain. Also für das, ein Schnäppchen für das, für diese Sicherheit, was man in der Hand hatte plötzlich. So ein bisschen wie das klingt ein bisschen kalt ausgedrückt, aber so wie eine Versicherungspolitz oder irgendwie etwas, was mich rettet von dieser Schlamassel, was die Politiker in Großbritannien gerade verursacht hatten oder sage ich mal so besser gesagt aus dem Perspektiv von 2019, dass ich sage, die Schlamassel, was die verursacht haben, weil dann standen wir noch nicht vor diesem Mess, vor dieser Schlamassel. Also das war nur diese Entscheidung, was getroffen worden ist, womit ich unzufrieden war. Natürlich verursacht durch diese Entscheidung von David Cameron, aber aus dem jetzigen Perspektiv bin ich umso mehr überzeugt, dass das eine gute Idee war, irgendwie auf dem sicheren Boden zu kommen.
Wie lange hast du gebraucht, bis das durch war, das Prozedere? Wenn du im, sagen wir mal, Sommer 2016 angefangen hast, wann hast du den Pass bekommen, den deutschen?
Ich denke, ich habe im Dezember habe ich Bescheid bekommen, dass es durch war. Und ich denke, im Mai 2017 war es endgültig durch und dann hatte ich vielleicht eine Woche Zeit nur und hatten wir die Einbürgerungszeremonie, wo ich dann mit meiner Familie hingegangen bin. Also Mai 17 war es dann durch.
Ist bei der Einbürgerungszeremonie, kommen dann nochmal Zweifel auf, dass du so denkst, jetzt hast du den englischen Pass ja behalten, also der ist ja nicht weg für dich, aber
genau. Dass
du so denkst, ob das wirklich so, da musst du da die deutsche Nationalhymne singen und das ist irgendwie doch ein bisschen, also keine Ahnung, so Second Thoughts oder sowas?
Nö, Second Thoughts nicht, aber du bist dann in einem Zimmer mit vielen Leuten, die unterschiedlichste Geschichten haben, die unterschiedlichste Schicksale. Natürlich Kriegsflüchtlinge und Leute, die aus alle Länder der Welt kamen. Also da waren bei meine, glaube ich, 20 Leute. Ich war die einzige Britin. Und man kam dann mit diesen Leuten ins Gespräch und eine Frau aus der Ukraine und sie müsste ihr ukrainischen Pass abgeben. Sie fand das nicht so schlimm, aber ich dachte, ja, das ist natürlich meine Situation ist nicht zu vergleichen. Und ich hatte immer ein bisschen Gefühl von Unbequemlichkeit, dass ich gedacht habe, ich stelle mir da als irgendwie fast so ein Flüchtling, ich fliehe von irgendwas, aber es ist nicht so, es ist irgendwie was, fühlt sich an so wie ein selbstgemachtes Chaos von meinem Land aus, also irgendwas worüber, es ist eher peinlich als irgendwas und im Vergleich zu diesen anderen Leuten, die vom Krieg geflohen sind und so weiter. Das ist klar, machte mich schon ein bisschen unbequem, dass ich auch, dass ich die Zeit der Behörden dann irgendwie verschwendet habe oder so fühlte sich das an, wo ich gedacht habe, die haben so viele andere Leute, mit wem die zu tun haben und ich soll nicht so, vielleicht soll ich nicht deren Zeit verschwenden, aber jetzt bin ich der Meinung, wenn man sieht, in welche Richtung das geht, umso mehr die richtige Entscheidung.
Hättest du es auch gemacht, wenn du deinen britischen Pass hättest abgeben müssen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin das oft gestellt worden. Ich kann es dir nicht sagen, so richtig ehrlich sagen, aber ich denke, was ich jetzt feststelle, ist, viele Leute, die diesen Schritt gar nicht machen wollten, die haben gesagt, ich will nicht gezwungen werden, diesen Schritt zu machen. Ich will das so aus Freude machen. Die haben gesagt, die machen das jetzt. Und das heißt, da gibt es eine panikartige Welle jetzt von Leuten, die ihre Anträge jetzt versuchen auszufüllen und abzugeben. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich hätte diesen Schritt gemacht in den Last Minute, also in die allerletzte Zeitfenster, was man jetzt hat.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Die Deutschland-Korrespondentin vom Guardian, Kate Connolly, ist zu Gast. Kate, kannst du einmal sagen, du arbeitest jetzt schon lange in Deutschland, du kennst das Land auch lange. Gibt es etwas, was du wirklich richtig magst an Deutschland? Pünktlichkeit gilt nicht.
Ich bin pünktlich geworden, aber seitdem ich hier wohne. Aber
warst du das vorher nicht?
Nein, aber ich denke, das hat ein bisschen was mit, wenn man älter wird, ne, dass man einfach mehr, also ich bin einfach generell, bisschen, ich habe mein Leben mehr
im Griff.
Genau. Und Pünktlichkeit gehört dazu. Ich mag Ehrlichkeit. Also ich finde, das kenne ich auch bei meinem Mann. Also
der ist Deutscher.
Der ist Deutscher, genau. Und diese Ehrlichkeit weiß ich wirklich zu schätzen. Also man sagt, die Deutschen sind vielleicht ehrlicher und dafür nicht so höflich. Also man sagt, die Engländer sind zu höflich, um ehrlich zu sein, und die Deutschen sind zu ehrlich, um höflich zu sein. Also ich denke, das passt manchmal. Ich hoffe, dass das nicht zu gemein klingt.
Nein,
nee. Überhaupt nicht. Nein, loyal. Also ich finde, die Freunde, die ich habe, die Freundschaften, die ich habe, ich kam nach Berlin in 1994 für ein Jahr als Sprachassistentin, und die Freundschaften, die ich damals verknüpft habe, die meisten haben gehalten. Und das hat eher, glaube ich, mit die Deutschen zu tun als mit mir. Also ich denke, die sind mir wirklich treu geblieben. Und ich weiß das wirklich zu schätzen.
War das auch sozusagen Anfang der 90er oder Mitte der 90er das, wo dein Interesse für Deutschland geweckt wurde? Oder geht das bei dir noch weiter zurück?
Nein, das geht weiter zurück, weil ich hatte meine erste Deutschstunde so wahrscheinlich Mitte der 80er Jahre. Ich war ungefähr 13 Jahre alt und hat wahrscheinlich nicht so viel davon erwartet und ging dann in diese Unterrichtsstunde rein und kam raus und konnte schon Deutsch. Also das heißt, ich konnte schon sagen, mein Name ist, und ich konnte sagen, ich komme aus, und ich konnte sagen, der Deutschlehrer war sehr geschickt, Mr. Russell hieß er, und er hat gesagt, da sind manche Wörter, er hat dann so eine Liste von Wörtern aufgelistet, so Fahrt, Flasche und ein paar anderen, die ich jetzt vergessen habe. Aber Fahrt ist natürlich Furz auf Englisch, und Flasche ist ein Exhibitionist. Und er hat versucht, uns damit so ein bisschen zu locken, zu sagen. Das ist
eine unanständige Sprache, das Deutsche.
Genau. Und das mit wir dann als 13-Jährige haben wir dann nur gekickert und fanden das so total lustig. Und damit hat er uns gefangen, sozusagen. Und im Vergleich zu meiner Französischlehrerin, die ein bisschen langweilig war, habe ich plötzlich gedacht, oh, das ist eine Sprache, womit ich was anfangen kann. Und dann folgte ein paar Jahre danach der erste Austausch nach Hessen. Und dann natürlich, was wahrscheinlich sehr, sehr wichtig war, überhaupt in meinem ganzen Lebenslauf, war die Fall der Mauer 89. Das war so eine spannende Zeit. Das war für mich wirklich, hat mein Leben, glaube ich, geändert.
Indem
ich mich dafür total interessiert hatte, plötzlich. Und ich konnte die Sprache, ja, das war auch sehr spannend. Ich konnte die Zeitungen lesen damals in dieser ganz spannenden Zeit. Ich hatte das Gefühl, ich habe so einen Zugang zu diesem Land, was viele Leute um mich herum nicht haben. Ich kam aber erst nach Berlin in 1990, also da stand noch Mauer, und ich konnte dann auch als Mauerspecht meine Stücke Mauer von der Mauer hauen, und die habe ich immer noch in einem Glas so Süßigkeitsdose bei mir zu Hause als Souvenir von dieser Zeit. Und ich denke, das war einfach eine sehr spannende Zeit. Ich war dann als Korrespondentin täglich in Ost- und Mitteleuropa am Anfang meiner journalistischen Karriere. Und Länder, die was Ähnliches durchgegangen sind und wo Kommunismus gefallen ist. Und ich denke, das alles hat mich total geprägt.
Jetzt kann man ja sagen, das ist manchmal einfach interessant, weil da ist politisch viel los. Ende der 80er, Anfang der 90er. Dann als Journalist ist das, glaube ich, auch eine spannende Zeit. Gab es irgendwann nochmal einen Punkt, wo du gemerkt hast, das hat was mehr mit Heimatgefühlen zu tun, auch in Deutschland? Also es ist mehr als nur ein Interesse für ein Land, sondern ich kann mir da auch wirklich vorstellen zu leben und mich da auch, ja, da so ein Stück Identität zu finden?
Ja, ich denke, sobald man die Sprache einigermaßen beherrscht hat, hat man so eine Art, es ist eine Art Hafen irgendwie. Du hast du bist ein bisschen anders, wenn du eine Fremdsprache sprichst, denke ich. Also deine Persönlichkeit ist ein bisschen anders, oder du kannst dich anders ausdrücken. Ich denke, die Sprache war für mich dann der Schlüssel, um zu sagen, ich mag dieses Land und dieses Land mag mich und ich fühle mich wohl da. Wenn du die Sprache kannst, kannst du ins Theater. Ich weiß noch auf die Edinburgh Festival, dieser super spannende Theater- und Musikfest in die schottische Hauptstadt, wo ich da mal Shakespeare gesehen habe von Schauspieler aus Frankfurt, von der Frankfurter Schauspielhaus, glaube ich, wo die dann Kaufmann von Venedig auf die Bühne gebracht habe. Und erstmal habe ich gedacht, warum würde ich Shakespeare auf Deutsch sehen? Aber dann plötzlich habe ich gedacht, nein, ich habe einen ganz anderen Zugang dazu, dadurch, dass ich das auf Deutsch sehe und höre. Und so, und dann die Bücher, dann hat man Zugang zur Literatur. Und ich weiß noch, dieses Aha-Gefühl, als ich das erstmal eine Geschichte gelesen habe von Heinrich Böll, Die blasse Anna hieß es. Und ich war so total gegriffen von dieser Geschichte, vergriffen von dieser Geschichte und habe gedacht, jetzt habe ich das, jetzt bin ich da. Und man sagt, wenn man dann träumt in einer Fremdsprache, dann ist man richtig angekommen. Und das ist mir dann passiert eines Tages und dann wache ich auf. Und
was hast du geträumt?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß auch, ich war in Paris und habe einen Unfall gehabt und war kurz bewusstlos und wach auf und habe dann zu meiner deutschen Freundin gesagt, was ist mir passiert? Habe es auf Deutsch gesagt und dann habe ich auch gedacht, ja, okay, jetzt bist du wirklich angekommen.
Wo kommst du ursprünglich her in England aus?
Ich komme aus einer kleinen Marktstadt, das heißt Newbury.
Was für ein County ist das?
Das ist in Berkshire, the Royal County of Berkshire, also nicht weit von Windsor entfernt. Und das ist mittlerweile eine Pendlerstadt für London.
Der Speckgürtel von London.
Fast Teil des Speckgürtels von London. Als ich da gelebt habe, groß geworden bin, in 70er, 80er Jahre, war das für mich gefühlt sehr, sehr weit weg von London. Und jetzt ist es 45 Minuten von Paddington entfernt. Also,
aber fehlt dir das nicht? Ich meine, andersherum gedreht, ne? Also UK ist das Land von Sherlock, von Downton Abbey. Ihr habt die Küste, ihr habt sowas wie Wales, oben in Schottland die Highlands. Ihr habt, weiß ich nicht, die Shetlands ganz oben im Norden. Ihr habt den RSPB, ihr könnt birden. Also fehlt dir nicht all das Gute auch mal jenseits von Devonshire Cream Tea? Und ich weiß nicht, was alles. Also fehlt dir nicht auch viel von zu Hause?
Ja, also schon, aber ich kann dann in Urlaub dahin fahren. Also wir haben viele Freunde da und wir waren letztes Jahr an der Suffolk Coast und haben sehr viel Neues entdeckt. Ich habe das Gefühl, da ist so viel zu entdecken da. Ich liebe Schottland, ich liebe Wales, ich liebe also Irland, also obwohl das nicht Großbritannien ist, aber Nordirland ist noch Teil Großbritanniens und das liebe ich alles und da ist so viel da zu entdecken. Und natürlich am allermeisten fühle ich mich in London zu Hause, aber wer fühlt sich nicht in London zu Hause? Jede Deutsche, mit wem ich spreche, sagt das Gleiche. Also das ist so eine tolle Weltstadt und natürlich, ich muss sagen, ich fühle mich am wohlsten in den Orten in Großbritannien, die nicht für den Brexit gewählt haben. Und London dazu. Das ist fast wie ein Land, also fast wie Nordirland und was auch dagegen gestimmt hat. Und auch Schottland hat dagegen gestimmt und London auch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Kate Connolly ist zu Gast, ist Deutschlandkorrespondentin vom Guardian. Wenn du dir jetzt deine eigene Entwicklung anguckst, also deutsche Staatsbürgerschaft beantragt, die auch bekommen, haben deine Freunde irgendwie komisch drauf reagiert, als du das durchgezogen hast?
Nö, die Freunde nicht. Also vor allem die Freunde in Deutschland nicht. Also
und die in UK?
Und die in UK haben, oh ja, also Augenbrauen hoch und ja, wie fühlt sich das an und wollen wissen, wie das dann dazu gekommen ist. Manche sind recht neidisch. Ich denke, man hat das Gefühl, dass man nicht so richtig weiß, was die Leute denken. Du weißt wahrscheinlich selber das Gefühl, wenn du irgendwie moderierst oder so. Man kriegt viel Feedback und wenn das anonym ist. Die Leute schreiben eigentlich, was die denken und die würden dir das nicht unbedingt sagen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, auch in der Verwandtschaft, dass die Leute sind nicht unbedingt, die denken, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht fast ein bisschen verräterisch. Und das kriege ich ein bisschen zurück in welche Kommentaren auf Social Medien. Und jetzt ein bisschen zum Beispiel auf Amazon, wo mein Buch zu wo man mein Buch finden könnte, ja, und wo man auch das Gefühl hat, auch unter Deutschen, dass die sagen, ja, das macht mich ein bisschen unbequem, dass du das gemacht hast.
Ich finde, um was Positives zum Buch zu sagen, was ich sehr mag daran, ist nicht nur die persönliche Geschichte, sondern was ich gut daran finde, ist, dass du die großen Linien nochmal ziehst zwischen, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Deutschland und UK sozusagen seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt gewesen. Ist diese Analyse, also zu sagen, wir haben sich Deutsche und Engländer oder Deutsche und UK, sagen wir mal so, miteinander zueinander verhalten, war das für dich auch nochmal ein Grund oder eine Motivation zu sagen, ja, ich kann auch ein Stück Brückenbauer sein, ich komme aus beiden Kulturen, ich verstehe vielleicht, warum eine Thatcher den Kohl nicht mochte und umgekehrt und kann jetzt aber auch dafür sorgen, dass mehr Verständnis füreinander da ist?
Als ich es geschrieben habe, habe ich das nicht direkt gedacht, aber man ist natürlich eine Art, ich fühle mich momentan, also erstmal, ich muss die Deutschen Großbritannien erklären, die wollen wissen, was läuft, was ist das, was in Großbritannien jetzt abspielt, warum ist Theresa May so, ja, also als ob ich würde gerne in ihren Kopf sehen, was da abläuft, und wiederum bin ich für die, ich habe das Gefühl, ich muss die Briten erklären, dass Deutschland nicht so tickt, wie die denken, weil gerade in Großbritannien herrscht eine sehr unangenehme antideutsche Stimmung, finde ich.
Wie meinst du das?
Das heißt, in viele Boulevardzeitungen wird Merkel vorgeworfen, dass sie May nicht zur Hilfe nicht hilft in ihre in die schwierige Situation, in dem sie ist, dass Deutschland uns mehr die Briten mehr entgegenkommen sollten in diese Verhandlungen, weil der Eindruck ist auch erweckt worden oder gibt es seit langem, dass Deutschland diese ganze Prozesse und die ganze EU steuert. Und wo ich versuche, dagegen zu steuern und zu sagen, das ist nicht so. Und übrigens, die Deutschen finden das total furchtbar, dass die Briten weggehen, wo man sonst sagt, vielleicht haben die Deutschen eher Schadenfreude, dass die Troublemakers, dass die Briten, die sonst immer so viel Mist gebaut haben, jetzt weggehen. Und ich sage, nein, das ist im Gegenteil. Also insofern, ich fühle mich schon ein bisschen wie eine Art, so ein bisschen missionärisch bin ich unterwegs gerade.
Hast du auch das Gefühl, das ist vielleicht das größte Missverständnis? Also dass, keine Ahnung, also in UK, jetzt mal ganz pauschal gesprochen, die Leute glauben, wir haben vielleicht ein bisschen Schadenfreude. Und ich umgekehrt, für mich war nochmal so ein Erweckungserlebnis, als ich mit Freunden in Nordengland, da war ich zu Gast, also es war vor der Wahl zum Brexit und dann haben wir natürlich auch darüber geredet und dann habe ich nochmal mehr verstanden, warum Menschen, sagen wir mal, Sorge haben in der EU. Also da wurde dann auch formuliert, ja, wir wollen ja eigentlich eine Partnerschaft zu euch, aber wir wollen auch unsere Eigenständigkeit nicht aufgeben oder so. Also es war gar nicht so stark eine Ablehnung der EU, als mehr ein Betonen für, ja, aber wir auf der Insel sind doch so und so. Also das hat meine Perspektive auch nochmal verändert. Findest du, das ist auch so das große Missverständnis, was möglicherweise zwischen diesen beiden Regionen oder Ländern herrscht?
Ja, da ist ein großes Missverständnis. Also ich habe das Gefühl, wir leben, also die Briten und die Deutschen leben in parallele Welten, irgendwie Paralleluniversen, weil die und überhaupt wie die Briten die EU betrachten und wie die Deutschen die EU betrachten. Für die Briten ist es eine eher pragmatische Wirtschaftsunion und für die Deutschen es ist fast eine Art...
Es ist eine Werteunion, eine größere Idee, eine Philosophie.
Ja, genau, fast eine Art Rettung irgendwie von der deutschen Geschichte, während die Briten haben diesen Eindruck, die haben so eine glorreiche Geschichte und die würden das gerne festhalten. Also eine ganz andere Idee ihrer Geschichte gegenüber. Wobei natürlich ist es auch zum Teil verkehrt, weil die Koloniegeschichte Großbritanniens ist auch nicht nur glorreich, genau. Und ich denke schon, dass es dann, wir reden einander viel vorbei und ich denke, das ist etwas, was es sehr, sehr schwierig ist, die Leute zu erklären. Und ich denke, was du gerade gesagt hast, dass die Leute in Großbritannien sagen, wir wollen Teil dieser Union sein, aber wir wollen auch eigenständig sein. Also ich denke, die wollen alles haben, ja. Die wollen, wie wir sagen, Cakeism. Das ist so ein neues Brexit-Wort. Das heißt, we want to have our cake and eat it. Ja, wir wollen unsere Kuchen haben und wir wollen es auch essen. Und das ist ein bisschen diese Quadratur des Kreises und ein Grund, warum man nicht weiter gekommen ist in Großbritannien mit dieser Idee, was für ein Brexit wir wollen, ist, weil man möchte eigentlich drin bleiben, die Vorteile von drin bleiben haben, aber die Vorteile von, wenn man eigenständig ist und die eigene Regeln machen kann. Und das ist wirklich tatsächlich so eine Art Quadratur des Kreises, was man gerade sieht.
Wir sprechen Mitte, Ende Februar, am 19. Februar sprechen wir miteinander, du und ich gerade, und zeichnen das auf. Was glaubst du, wie es jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen weitergeht? Also klar ist ein bisschen Glaskugel dabei, aber also glaubst du, es gibt irgendwie noch eine saubere Lösung?
Sauber nicht. Es wird keine perfekte Lösung geben. Ich denke, das wird, wie wir sagen auf Englisch, down to the wire gehen, also richtig bis zum letzten Moment. Und ich denke, das ist von beiden Seiten so eine Art, es wird damit gespielt, dass man bis zum letzten Moment irgendwie versucht zu handeln. Nur das Problem ist in Großbritannien, also man sagt immer wieder, May spielt auf Zeit. Die Frage ist, ob sie das verspielt, weil sie muss versuchen, die Gegner, sie hat die Leute in ihrer Partei, die so richtig Hardliner sind, und die Gegner des Brexit, sie muss versuchen, eine Lösung zu finden, was alle zufriedenstellt. Und es sind viele Leute, die unter diese Hardliners, so ein paar Namen, Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg, sind zwei bekannteste Namen, die werden damit, die fänden das in Ordnung, wenn wir eine ungeordnete Brexit hätten, so eine sogenannte No-Deal-Brexit, was für meiner Meinung nach für Großbritannien, vor allem für die Wirtschaft, katastrophal sein könnte oder wird. Und auch für Deutschland und natürlich für Irland. Also die Iren stehen komplett da, werden so ausgeliefert jetzt in Nordirland, wo man dann jetzt droht, eine harte Grenze zu haben.
Ja, klar. Wann bist du das nächste Mal da in UK, weißt du schon?
Ich bin wahrscheinlich, ich wollte Ostern hinfahren. Dann habe ich gedacht, wer tut sich das, wenn er das nicht machen muss? Weil wie ist das an der Grenze? Mein Mann, was würde er dann, ob er durchkommt ohne Visum, ob es dann ganz lange Schlangen gibt? Also dann habe ich gedacht, lieber Ostseeküste. Vielleicht kann ich mir dann die Kraniche angucken, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Und ich bin dann wahrscheinlich eher im Frühling da. Da würde ich meine Arbeit dann besuchen.
In London, ne?
Genau.
Sag uns zum Abschluss, Tee oder Kaffee bei dir?
Kaffee.
Ja?
Ja.
Weil das Cover vom Buch zeigt dich, glaube ich, wenn du es bist, zeigt es dich Tee trinkend.
Ja, das stimmt, ja.
Oder? Das sollst du doch sein, genau. Oder?
Aber es steht da drauf, not my cuppa. Das ist richtig. Ganz lustig, weil...
Ja, es ist nicht dein...
It's my cup of, not tea. Your cup of tea. Genau, das heißt, das passt mir. Und not my cuppa, das ist ganz lustig. Also... ganz toll gemacht von den Illustratoren. Und genau, also jetzt trinke ich aber einen hustenden Bronchialtee. Ne? Ich finde diese Tees aus den deutschen Apotheken ganz toll. Für jede Beschwerde kann man irgendwas kaufen.
So sind wir.
Ja, genau.
Sagt Kate Connolly, hat Exit Brexit geschrieben, wie ich Deutsche wurde, und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank auch.
Ihr könnt das Ganze hören natürlich bei uns auf der Homepage im Stream deutschlandfunknova.de oder im Podcast, in welchem Podcatcher ihr euch den Podcast auch besorgt. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.